Einen schönen guten Tag an Fußball-Deutschland. Hier ist Olli Dzyczki, ist der Podcast Basler Ballard, powered by newsflash24.de. Und hier ist der neue Bundestrainer der Damen-Nationalmannschaft, Mario Basler.
Moin!
Moin! Ja, ja. du löst Martina Voss Tecklenburg ab, oder?
Ja. Also jedes Mal, Olli, fällt mir auf, immer wenn ein Trainer, egal auf der ganzen Welt, irgendwo rausfliegt, soll ich neuer Trainer werden. Ich habe doch keine Zeit.
Achso, du hast keine Zeit, weil du immer montags einen Podcast machst. Das ist
so.
Ja, genau.
Korrekt.
Aber wäre doch ein Traumjob für dich, oder?
Ja, ganz bestimmt. Also.
Guck mal, der gute alte, in An- und Abführung, Horst Rubesch, macht das doch auch noch mit, wie alt ist er, 72 schon? 73?
Ja, aber der hat ja auch Spaß daran, ne?
Hättest du das nicht?
Nein.
Okay.
Nein, ich hätte keinen Spaß daran.
Ja, und Spaß muss man an der Arbeit haben. Wir haben Spaß auch in diesem Podcast. Wir haben heute einiges zu besprechen, vor allen Dingen zum sogenannten Topspiel. Wer da noch Topspiel zu sagt, der hat es auch irgendwie nicht begriffen. Aber wir fliegen mal ganz kurz durch die Liga, würde ich mal sagen. Denn wir müssen mal über Mainz 05 reden und über Bo Svensson. Normalerweise warten wir immer, dass die Trainer fliegen und der gute Bo sagt, ich fliege selbst, ich bin der Pilot, ich trete zurück. Wie hast du das mitbekommen? Ich finde das schon bemerkenswert in den Zeiten, die wir so sind.
Also das war erstmal eine überraschender Ausstieg von Bo Svensson. In der heutigen Zeit, dass ein Trainer zurücktritt von sich aus und dann auch auf das Geld zu verzichten, ist die nächste Frage. Gut, man weiß nicht, ob es eine interne Absprache vielleicht gab, ne? Kann ja sein, dass er trotzdem eine gewisse Abfindung kriegt, aber ich fand's gut, dass ein Trainer von sich dann auch ausgesagt hat, es geht nicht hier um Bo Svensson oder um einen Spieler oder sonst irgendwas, sondern hier geht's eigentlich schon allein um einen Verein. Das heißt, der Verein steht über allem und er hat über die Jahre hinweg, ich glaube, Mitspieler da sein, waren 16 Jahre, die er in Mainz verbracht hat. Ich fand's außergewöhnlich, ich fand's toll, dass ein Trainer von sich aus sagt, ja, es muss was anderes passieren. Der Verein geht in die falsche Richtung. Und trotz allem hat man ja gesehen, wie er da auch geliebt wird, ne, von den Fans, auch von Vereinsseite oder auch von Spielerseite, dass sie alle gesagt haben, es war auch ein Sieg noch für Bo Svensson. Und ja, sehr schade, weil er ein sehr sympathischer Trainer war, muss ich sagen. Und vor allem, er hat eine Handschrift in Mainz hinterlassen und er hat 4 Jahre, glaube ich, war er als Trainer am Stück in Mainz. Es war ein toller Trainer für Mainz.
Ich erinnere mich noch daran, wann war das, vor 3 Jahren, als nach der Rückrunde Schalke und Mainz ganz am Ende waren mit ein paar Pünktchen. Und dann kam Bo Svensson nach Mainz und hat, glaube ich, sehr, sehr starke Rückrunde dann mit Mainz gespielt. Und die waren ganz locker drin und Schalke wissen wir ja, wo das dann gelandet ist, ne? Also er hat wirklich überragende Arbeit geleistet. Und so hat er Charakter bewiesen. Und ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Der wird Angebote kriegen.
Ja, also das steht für mich außer Frage, dass er wird jetzt eine gewisse Pause einlegen, um auch mal wieder den Kopf frei zu kriegen. Also er muss sich auch keine Sorgen machen, glaube ich, dass er kein Essen mehr hat. Aber wenn er denn als Trainer weiterarbeiten möchte, wird sicherlich irgendwann wieder ein Platz frei werden für ihn.
Glaube ich auch. Trotzdem die Frage, wir reden noch nicht über RB Leipzig, das machen wir später, aber wie kann das? Dann kommt einer, der trainiert die U23 und dann gewinnt er gegen ein Bundesliga-Spitzenteam.
Das ist ja oft so, Olli. Das ist ja oft passiert, wenn ein Trainer gefeuert wird oder wenn ein Trainer zurücktritt, dass die Mannschaft auf einmal gleich im nächsten Spiel ein anderes Gesicht zeigt, dann auch vielleicht mal ein Spiel gewinnt. Man muss jetzt aufpassen, ne? Man muss das verfolgen, ob es dann natürlich auch gleich dann nächste Woche so weitergeht, ob Mainz nächste Woche auch wieder so gut spielen kann, denn es war schon ein sehr, sehr gutes Spiel, was die Mainzer gezeigt haben, muss man sagen. Und deswegen, ich bin da immer sehr vorsichtig. Man hat jetzt nächste Woche ein kleines Derby gegen Darmstadt. Da ist man gefordert und nochmal, ich bin da immer sehr vorsichtig. Manchmal ist es ja auch so eine Eintagsfliege. Aber wir gucken mal, was nächste Woche passiert, ob's vielleicht doch da dran gelegen hat am Trainer.
Du hast ja auch mal ein paar Trainerwechsel mitbekommen in deiner Karriere und jetzt hat man da gelesen, Jan Sievert wäre in der kurzen Zeit in die Köpfe der Spieler gekommen. Mhm. Ich kann mir das immer so schlecht vorstellen.
Ja, der hat sich reingesetzt.
Wie so ein Mann im Ohr.
Er hat reingekrochen. Ja, es ist nochmal.
Ist manchmal nicht zu erklären, ne? Vielleicht ist man auch befreit, vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja,
der Druck war vielleicht so groß für den einen oder anderen Spieler unter Bo. Vielleicht hat Bo zu viel verlangt von dem einen oder anderen Spieler, wie auch immer. Da kommt ein neuer Trainer. Die Spieler, die letzten Wochen dann nicht gespielt haben, die kriegen wieder eine neue Chance. Das kommt ja alles zusammen, aber in den Kopf sich reinzusetzen, ich würde es gerne sehen, wie es geht.
Und wenn da die Jungs in Berlin sitzen und gucken, was in Mainz so passiert, wo da ein Trainer, das kann man ja fast parallel legen, ne? Auch jetzt müssen wir nicht über Punkte reden, wie oft die verloren haben, die ist ja egal. Beide haben absoluten Negativlauf. Beide Vereine stehen oder standen voll hinter dem Trainer. Der ganze Club, der eine Trainer sagt, Jungs, mach die Ort, ich mach den Weg frei. Und der andere wird nach wie vor gefeiert, bleibt nach wie vor Trainer von Union Berlin. Ist es vielleicht auch dann nicht eine Möglichkeit zu sagen, dass der Urs Fischer das Gleiche macht wie Bo Svensson?
Wenn ich ehrlich bin, ich habe das schon in diese Richtung gehört, dass der Verein Urs nicht entlassen wird, sondern dass eine Absprache gibt, dass er, wenn, dann von sich aus zurücktreten sollte. Trotz allem soll er die Abfindung dann auch kriegen. Jetzt hat man sich erstmal dafür entschieden, beide zu machen, aber in diese Richtung, wie gesagt, habe ich schon was gehört, dass wenn Urs zurücktritt, also dass er nicht gefeuert wird, sondern dass er zurücktreten soll von sich aus ich finde es erstmal gut, dass der Verein auch zu den Trainern steht oder zu dem Trainer Urs Fischer steht und er hat doch vieles geleistet in Berlin, muss man sagen. Und ich bin auch selbst davon überzeugt, dass Union mit Urs da unten rauskommen wird.
Ja, das sagen wir ja Woche für Woche, ne? Jetzt mittlerweile sind sie auf Platz 16. Ja, das ist natürlich auch schöne Fußballromantik. Ich bin voll bei dir, aber es ist auch ein Business. Und gehen sie lieber Arm in Arm in Richtung zweite Liga oder müssen sie dann doch irgendwann mal sagen, wie oft haben sie jetzt verloren? 12 Mal. Ne?
12 Pflichtspiele, ja.
Das ist nicht wenig.
Ja. Nein.
Was machen wir, wenn sie 15 Mal? Jetzt haben sie Neapel, das wird möglicherweise das 13. Pflichtspiel.
Dann Leverkusen nächsten Sonntag.
Auswärts in Leverkusen. Man weiß ja nie, aber wenn wir jetzt sagen, würden wir für Leverkusen tippen, das wäre dann das 14. Pflichtspiel. Also.
Ja, nochmal, es wird eine gewisse, es wird zum gewissen Zeitpunkt, wird man nicht anders können. Ne? Man wird sich das jetzt, ich glaube, man hat jetzt ja noch 2 Spieltage bis zur nächsten Länderspielpause, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist nächste Woche der Spieltag. Und dann, lass mich schnell gucken, der 24. nochmal, nee. Das heißt, wir haben ja dann nächste Woche schon
Ein Spieltag noch,
da ist die Länderspielpause.
Und nach der Länderspielpause kommt Augsburg an die Försterei.
Ja, aber ich glaube, wenn etwas passiert, könnte ich mir vorstellen, dann in der Länderspielpause, also nach Leverkusen, muss man abwarten. Nochmal, ich finde es erstmal gut, so wie es jetzt läuft, dass man hinter dem Trainer steht. Wir gucken, was nach Leverkusen dann passiert. Vielleicht dreht er dann von sich aus zurück. Wie gesagt, nachdem ich oder was ich gehört habe, ist, dass er dann von sich aus zurücktreten soll und die Abfindung aber trotzdem kriegen wird.
Aber man darf ja nie Mitleid haben, aber jetzt haben die auch schon, ich glaube, 5 Stunden kein Tor mehr geschossen. Man hat es auch jetzt wieder bei der die Eintracht gesehen, die jetzt auch nicht, wie sagst du mal, Atomfußball spielen und kriegen trotzdem 3 Stück, wie letztes Mal gegen Stuttgart, wo sie 3 Stück kriegen. Aber gut, wir verfolgen das und wir besprechen das hier.
So ist das. Wir werden es nächste Woche sehen, ob was passiert oder nicht.
Ja, natürlich. Und wir klopfen uns auch auf die Schulter. Ich finde das ja immer arrogant, wenn man sagt, ja, jetzt kommen die leichten Gegner oder Gegner, wo wir Punkte holen. Köln 1-1 gegen Augsburg finde ich dann zu wenig, nach dem, was man vorher mal gehört hat. Und die haben, glaube ich, 627 Torchancen gehabt, aber auch wieder nur 1 gemacht. Aber da ändert sich ja die Meinung nicht von uns nach einem Punkt gegen Augsburg. Ey, das ist schon echt bitter, ne? Zumal jetzt Bochum gewinnt, zumal jetzt Heidenheim gewinnt. Die holen ja alle dann 3 Punkte und Köln eben nur 1.
Naja, das war ja das große Thema für letzter Woche, ne? Ich glaube, wir haben ja vergangenen Montag ja auch drüber gesprochen, dass man jetzt davon ausgeht, dass man die nächsten 4 Spiele, weil es ja leichte Gegner sind, gewinnt, alle in Köln. Ich war ja der Meinung, dass Augsburg gewinnt mit unserem Tipp. Ich habe 2-1 getippt für Augsburg. Der Punkt ist letztendlich dann auch zu wenig. Das muss man ganz klar sagen. Wenn man so ausgerichtet ist, dass man sagt, ja, die nächsten 4 Spiele sind leichte Spiele. Das erste leichte Spiel hat man nicht gewonnen. Ich glaube nochmal, dass es eine ganz schwierige Saison für den FC wird. Die werden große Probleme kriegen und auch da muss man halt mal abwarten, bis jetzt weitergeht. Jetzt spielt man
in Bochum.
In Bochum, die gerade auswärts gewonnen haben, die ein bisschen Selbstvertrauen haben werden. Und sollte man das vergeigen, lieber Olli, dann ist Bochum schon mal, da hätten die 11 6 Punkte weg. Dann schauen wir mal, was die Kölner Luft dann von sich gibt.
Naja, auch da wird der Trainer ja auch gefeiert. Ne? Da gab es ja schon die ersten, ich habe es immer mal gelesen, man sollte einen Trainertausch machen. Man sollte Steffen Baumgart, der ja mal bei Union gespielt hat, nach Berlin schicken und Urs Fischer nach Köln. Vielleicht klappt das sowas.
So einfach,
wir haben jetzt was so Ähnliches ja gesehen, aber weil nicht so ein Trainertausch mit Materazzo und Hoeneß, aber das ist
ja, aber
und so das einfach ist, geht, wir tauschen genau, mal einmal kurz die Plätze.
Ja.
Schauen wir mal. Also wir haben nächstes echt Bochum-Köln, Platz 14 gegen 18 nächste Woche und Darmstadt-Mainz, 15 gegen 17. Hallihallo.
Das sind schöne Spiele.
Wie sagt man so, richtungsweisende Spiele.
Für Mannschaft, Verein und auch für den einen oder anderen Trainer.
Jawohl, ein Trainer stand auch nach einer Klatsche letzte Woche im Fokus. Mario Basler, Türkgücü, Osnabrück, was war los?
Ausgefallen.
Okay, da konntet ihr ja nicht verlieren.
Das war ganz gut. Die Stadt hat den Platz gesperrt, weil es bei uns jetzt wirklich seit, ich glaube, gefühlt 4 Tagen oder 8 Tagen durchregnet. Ist langsam nicht mehr schön.
Es gibt übrigens Schlammfußball, da gab es vor ein paar Wochen irgendwo im Osten die deutsche Meisterschaft im Schlammfußball. Vielleicht wäre das ja was für euch.
Das hätten wir gestern sicherlich machen können, wenn wir gespielt hätten.
Keine weitere Niederlage in der Trainerkarriere von Mario Basler, da das Spiel ausgefallen ist. Okay, gehen wir mal weiter nach oben. Fangen wir mal mit Leipzig an. Die hatte ich ja echt auf dem Zettel. Dann spielen die auch nur, das kann immer mal passieren, aber nur 0-0 gegen Bochum. Und jetzt verlieren sie in Mainz. Das sind Punkte, die tun weh. Liegt das jetzt nur, weil Olmo nicht dabei ist? Oder was ist da jetzt los? Kann man das erklären?
Verstehe ich jetzt richtig, dass du Mainz
als?
Leipzig ist weg vom Fenster.
Nein, aber guck mal, die haben jetzt
8 Punkte Rückstand. Okay.
Haben die schon gegeneinander? Die haben noch nicht gegeneinander gespielt, ne?
Nein, aber du weißt, dass sie nur 1 Punkt auf dem Champions League Platz haben, ne?
Und
jetzt kommt dazu, nächster Spieltag, Stuttgart, Dortmund.
Ja, aber ja. Wir hatten ja mal über einen Vierkampf in der Meisterschaft geredet oder Dreikampf, Leverkusen, Bayern, meinetwegen Dortmund, meinetwegen Leipzig, haben wir ja mal drüber geredet. Und dann haben wir über Simmons und Openda geredet und ich weiß nicht was und wie stark. Und aber ich sag, darf man dann in Bochum gegen Bochum nur 0-0 spielen und in Mainz verlieren?
Naja, Bochum, wenn das Spiel 5-0 für Leipzig ausgeht, sagt keiner was. In Mainz nochmal Trainerwechsel, sehr emotionales Spiel. Mhm. Es kann mal passieren. Die Leipzig hat ja gar nicht so schlecht gespielt, von dem, was ich gesehen habe in der Konferenz. Es kann passieren, sollte nicht passieren, klar, aber das kann mal passieren und deswegen nochmal, ich finde, Leipzig hat bis dato ganz, ganz gute Spiele gezeigt, gut abgeliefert. Olmo ist sicherlich ein Bestandteil dieser Mannschaft, der sicherlich fehlen wird oder der auch fehlt mit seiner Klasse. Das hat man ja im ersten Spiel gegen Bayern im Supercup gesehen, was das für ein Spieler ist. Aber ich hake Leipzig überhaupt nicht ab. Leipzig ist immer wieder in der Lage, eine Serie zu starten. Und von daher, wie gesagt, muss man mal gucken. Brauchen ja nur Stuttgart, Dortmund nächste Woche unentschieden zu spielen. Leipzig gewinnt, da sind sie auf einmal wieder Dritter.
Jawohl. Also, und dann komme ich und sage, boah, egal, guck mal, die sind Dritter, sie greifen oben an.
Ja.
Aber ich habe schon ganz vergessen, das war, glaube ich, der erste Spieltag, haben sie in Leverkusen trotzdem ein Spiel verloren.
Ja, und zwar 4-3, verloren, genau. Also, war ein ganz knappes Spiel hier mit 3-2 oder so.
3-2, richtig.
Genau. Ja, also nochmal, so ein Spiel hast du ja immer mal. Ne, du weißt doch, Olli, wenn du als großer Favorit irgendwo zum Tabellenletzten, Vorletzten mal fährst und 3 Tage vorher ist noch ein Trainerwechsel, es wird vieles umgekrempelt, dann ist die gegnerische Mannschaft einmal übermotiviert oder hochmotiviert und dann kannst du auch mal ein Spiel verlieren.
Gesundheit. Jetzt noch.
Achso,
trotzdem.
Trotzdem Gesundheit, danke.
trotzdem noch Dritter, aber die zweite Niederlage in Folge. Willkommen in der Realität, VfB Stuttgart.
Ja. Ja, also auch da muss man entspannt bleiben, ne? Man kann in Heidenheim ja gut und gern auch mal verlieren. Es ist Heidenheim ist zu Hause, holen ja doch das eine oder andere Pünktchen und Gerassi fehlt natürlich vorne bei Stuttgart, ganz klar, aber Stuttgart hat 21 Punkte nach 10 Spieltagen. Wenn du das vor der Saison jemand gesagt hätte, ganz Stuttgart hätte es sofort unterschrieben. Von daher, da muss man völlig entspannt bleiben. Jetzt kommt ein schönes Spiel am Wochenende. Stuttgart, das kommt ja bald dann zweimal. Man spielt ja auch im DFB-Pokal. Ist ja auch nochmal ein Topspiel im DFB-Pokal dann.
Und Gerassi trainiert, glaube ich, wieder. Der ist, glaube ich, wieder zumindest
Lauftraining. Der wird wieder kommen. Ja, ob es jetzt für Dortmund reicht, das muss man abwarten. Aber auch da nochmal ist alles, ich sehe das total positiv, was in Stuttgart passiert ist, trotz dieser Niederlage.
Mhm. Wenn man so will, bevor wir nachher zum Topspiel kommen, irgendwie durch die Ergebnisse gibt es 2 Sieger. Das ist einmal Eintracht Frankfurt, weil alle da vorne verloren haben. Stuttgart, Dortmund, Leipzig, Hoffenheim. Frankfurt gewinnt, ist wieder auf Tuchfüllung, heißt das, glaube ich. Und Leverkusen, die so ein Spiel eigentlich dominieren, dann Doppelschlag kassieren, das aber wegstecken in einer, einer hat gesagt, irgendwie, die spielen so wie Bayern München. Dann schütteln sie sich kurz und machen dann das Tor. Es ist schon beeindruckend. Das ist nicht nur mehr Hurra-Fußball, das ist wirklich auch seriös und die fallen nicht in Panik, ne?
Nein, das haben sie auch schon über die ganze Saison gezeigt. Es ist eine total stabile Mannschaft. Da kriegst du mal 2 Tore. Ich meine, klar, durch auch Radetzky-Fehler, ne? Der den Ball da wegschießen will von Hoffenheimer Fuß. Mit Leverkusen, da muss Außergewöhnliches passieren, dass sie da oben wegrisst. Sie werden dieses Jahr der große Mitfavorit zu Bayern sein. Ich sehe da kein Zweikampf und kein Drei, ich sehe da kein Drei- und Vierkampf, sondern ich sehe da dieses Jahr nur einen Zweikampf, nochmal, weil Dortmund für mich nicht stabil genug ist. Stuttgart, Leipzig, die werden ihre Pünktchen zwar holen, aber es geht meines Erachtens, und das habe ich ja vor der Saison auch schon gesagt, es geht nur, die Meisterschaft wird über Bayern und Leverkusen gehen.
Mein Meistertipp, du erinnerst dich.
Ja, du hast Bayern.
Du trägst mich durch Osnabrück, wenn das wirklich so kommt.
Ich meine, dass ich beim Sport1-Tippspiel auch Leverkusen als Meister gesetzt. Ich bin aber nicht ganz sicher.
Nachdem ich dann getippt habe, bist du dann bei Sport1 jetzt auch gesagt, ja, der Olli. Ja,
völlig korrekt. Ich habe mir dann alles aufgeschrieben, was du so gesagt hast. Und habe gedacht, naja, vielleicht hat er doch ein bisschen Ahnung vor Fußball.
Und jetzt Poster damit, ja, genau.
Genau.
Noch eine Frage ganz kurz. Wir haben ja dann irgendwann diesen Afrika-Cup, ne? Da fehlen dann aber einige dann. Mehr bei Leverkusen als zum Beispiel bei Bayern. Kann das ein Problem werden? Oder ist der Kader so breit, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen? Weil so ein Boniface ist, glaube ich, da nicht dabei. So ein Kusunu ist, glaube ich, nicht dabei.
Frimpong, glaube ich.
Frimpong. Ist er Holländer? Ich weiß es gar nicht mehr. Tapsoba, ich weiß es gar nicht mehr. Aber einige fehlen da schon, ne?
Ja, das muss man abwarten. Also das muss man sehen, wie die Spieler dann wegfliegen, dann muss man natürlich sehen, ob Leverkusen stabil ist. Ne? Das weiß man ja vor einer Saison, dass dann so ein Afrika-Cup mal ansteht. Und da muss man einfach mal gucken, wie die Mannschaften da weggehen oder wie die Spieler dann weggehen. Also ich sehe es ja gerade, Frimpong ist Niederländer. Mhm. Also der bleibt da.
Was ist mit Tapsoba?
Tapsoba kann ich dir sofort sagen. Warte.
Ich kann mir das immer nie merken.
Tapsoba ist Burkina Faso, der ist weg.
Die werden da wohl spielen, glaube ich. Ne?
Die werden da wohl mitspielen.
Kusunu?
Denke ich auch.
Kusunu?
Warte. Ich bin nicht so schnell.
Ich dachte, du hast
alles. Du musst mir schon ein bisschen Zeit geben.
Ich dachte immer, ich sag dir einen Namen und du sagst, wo er kommt.
Boniface.
Nigeria.
Nigeria wird weg sein und ansonsten.
Kusunu nicht.
Nee, warte mal, lass mich.
Oder ist der Franzose?
Wo ist denn?
Kennst du, ne? Der spielt bei Bayer Leverkusen.
Der ist gar nicht da. Der ist gar nicht drauf. Doch. Elfenbeinküste, der wird auch weg sein. Ja.
Siehst du?
Aber, also, das sind drei Spieler, wenn ich es richtig jetzt, oder? Drei. Timothy Fasu Mensa ist auch Holländer, ne? Arthur, Brasilianer, aber.
Brasilien ist noch nicht in Afrika, ne?
Der
Infantino macht da noch irgendwas.
Genau, da ist ja auch alles möglich. Also drei Spieler werden weg sein, man muss dazu sagen, es sind schon drei wichtige Spieler, ne? Tapsoba, vor allem mit Tapsoba und Boniface.
Tapsoba und Kusunu zwei außer Verteidigung, da haben sie.
Aus der Verteidigung, genau, und Boniface vorne, wobei da wird
vielleicht Schick wieder dann da
wird ist, ja ne? Schick wieder zurückkommen, ne? Hat man ja mit Losek hat man ja auch einen guten Spieler dabei. Also das verkraftet man dann eher mal, aber trotzdem, die drei Spieler sind schon sehr wichtige Spieler für Leverkusen.
Man weiß natürlich nie, wie lange dann die Nationen dann in diesem Turnier bleiben, wenn nicht alle im Finale landen, trotzdem ist es auch eine Belastung. Schauen wir mal. Weil da gibt es immer noch den Basler Podcast, deswegen werden wir auch das verfolgen und drüber reden. Und bevor wir zum Megaspiel kommen, mir ist eine Szene eingefallen am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast und da würde ich gerne auch noch deine Meinung hören. Freiburg gegen Gladbach. Da wurde ein Elfmeter zurückgegeben, weil der Torwart, der Freiburger, 1,5 Millimeter vor der Linie war. Wo ich dann manchmal denke, die Torhüter sind auch echt die ärmsten Schweine, ne? Das ist immer so einfach, aber dann kann man auch eine Regel wieder zurücknehmen, oder? Die Stürmer dürfen da, oder wer auch immer den Elfer schießt, dürfen da irgendwelche Hampelmänner machen da und nochmal kurz zurückziehen, täuschen, ist, wo du denkst, ist eigentlich auch nicht fair. Und der Torwart darf noch nicht mal einen Millimeter vor dieser Linie stehen und dann wird gleich zurückgepfiffen. Finde ich schon, mich hat das echt geärgert.
Ja, aber Olli. Guck mal, Regeln sind dafür da, dass man sie einhält. Das ist mal das Erste.
Ja, das habe ich von früher schon gelernt zu Hause.
Da habe ich ja auch gemacht. Ich habe auch Regeln gehabt früher als Spieler und ich habe die 100% immer eingehalten. Also früh ins Bett gehen, da bin ich auch früh ins Bett gegangen.
Absolut.
Früh kann man ja
auslegen, wie man möchte. Wenn 10 Uhr Nachtruhe war, warst du schon um 22:30 im Bett, ne?
Morgens meistens, ja. nein, also klar ist es für einen Torhüter, die Regel für einen Torhüter ist brutal. Klar kann man die zurücknehmen, aber nicht vor diesem Elfmeter. Ne? Der Schiedsrichter kann nicht hingehen, kann sagen, so die Regel lassen wir jetzt mal weg. Sondern es gibt diese Regel. Ja. Ich glaube, Felix Brüch war der Schiedsrichter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der kriegt dann das Zeichen von oben. Ja, dann ist es so, dann wird er zurückgenommen, dass die Regel schwachsinnig ist. Brauchen wir ja auch nicht drüber diskutieren. Ich meine, wie du sagst, die Spieler laufen an, bleiben 14 Mal stehen oder sind 14 Mal in der Bewegung zwar noch. Für einen Torhüter ist es sehr schwierig, auf der Linie einfach dann aus dem Stand heraus in der Ecke zu springen, aber ja, ärgerlich, nee, es war nicht ärgerlich, weil es regelkonform war, dass der Torhüter nicht auf der Linie mit dem Zehen war, sondern einen Millimeter davor, und dann ist das nicht regelkonform, und dann muss man die Regel so auslegen, da muss man zurücknehmen. Das ist genauso, wenn die Spieler zu früh reinrennen, dann dann wird das Tor oder der Elfmeter auch zurückgenommen, muss wiederholt werden. Also es gibt diese Regel, dass es schwachsinnig ist, brauchen wir da nicht drüber zu diskutieren. Ich meine, wir haben doch viele schwachsinnige Regeln.
Stimmt.
Also von daher kommt es auf eine mehr ja auch nicht drauf an.
Stimmt auch. So, Dortmund gegen Bayern München. Wo wollen wir denn mal anfangen? Möchtest du es einfach eine ganz normale spielerische Analyse machen? Wollen wir? Ich bin ja immer noch sauer über Borussia Dortmund. Wollen wir Bayern München feiern? Was fällt dir als erstes ein?
Naja, mir fällt als erstes mal ein, dass es ein Spitzenspiel war von einer Mannschaft, und zwar von Bayern München. Ich wurde ja auf meiner Insta-Seite wurde ich ja belächelt, weil ich getippt habe 2-3 für Bayern. Leverkusen hatte ich auf unentschieden, somit wäre ja Bayern Tabellenführer gewesen.
Stimmt.
Ich meine, also das eine Ergebnis war ganz knapp, ne, mit 3-2 für Leverkusen, aber zurückzukommen zu Bayern. Ich habe bis jetzt noch keine Entschuldigung gelesen auf Insta, aber die Leute können sich auch nicht entschuldigen. Ist auch nicht schlimm, müssen sie ja nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Samstagabend hier gesessen, hab das Spiel mit meiner Frau angeguckt und hab so gedacht, die ganzen Menschen, die mich beschimpft haben und belächelt haben, die werden sich doch heute mit Alkohol so vollschütten, dass sie 2 Tage nicht mehr laufen können. Vielleicht hat der Mario doch ein bisschen Ahnung. Ich meine, ich habe jetzt nicht so gerecht, dass es so deutlich wird, deswegen war mein Tipp ja auch ein 2-3 für Bayern München. Aber jetzt muss man ja sagen, das, was Dortmund am Wochenende da fabriziert hat, hat ja mit Fußball nichts zu tun gehabt. Ne? Das war ja unterirdisch als Heimmannschaft mit einer so großen Chance nach dem angeschlagenen Bayern München mit vielen Spielern, die gar nicht dabei waren, verletzungsbedingt nach dem Pokal aus, so eine Vorstellung zu liefern. Daran erkennt man halt, dass auch wir in unserem Podcast vor der Saison richtig gelegen haben. Ich glaube, Dortmund haben wir auf Platz 5, meine ich irgendwie.
Ich habe 5 gesagt, weiß nicht, du glaube ich auch. Oder war das? Nee, ja, weiß ich gar nicht. Aber
ich glaube, es wird in diese Richtung gehen, dass Borussia Dortmund, wie gesagt, sie werden auch jetzt halt am Dienstag
Newcastle.
Ja auch schon Newcastle, das müssen sie. Dürfen sie zumindest nicht verlieren. Aber Newcastle hat, glaube ich, habe ich es richtig im Kopf, gegen Arsenal gewonnen.
Wow.
Am Wochenende, es war ja auch das Spitzenspiel in
Spanien.
Warte, ich kann mal schnell gucken. England.
So.
Da ist es, ja, 1-0 gegen Arsenal gewonnen.
Ja, die kommen dann, sagt man, mit der breiten Brust.
Genau. Mhm. Die wissen auch, um was es geht. Also wenn die schon mit 2 Toren Unterschied gewinnen würden, wären es auch wieder vor Dortmund, weil Dortmund ja nur mit 1 Tor gewonnen hat. Also es kann noch die Gefahr bestehen, dass man auch international ein Problem kriegt bei Borussia Dortmund. Und nochmal, dieses Spiel hat ganz klar aufgezeigt, dass Borussia Dortmund keine Rolle spielen wird dieser um die deutsche Meisterschaft.
Ich habe auch, ich glaube, ungefähr 2 Stunden den Kopf geschüttelt. Das tat dann auch ziemlich weh, war ich auch ein bisschen benebelt, aber ich kann es nicht verstehen. Die kommen, wir reden ja jeden Montag und wir waren nie so überzeugt von Borussia Dortmund, aber die Ergebnisse haben immer gestimmt, ne? Und da kann man auch nicht viel meckern. Wenn du dann umgeschlagen bist, dann guckst du ja, das war wohl die Mannschaft, die 2023 die meisten Punkte geholt hat. Alles fein. Ein wichtiges Spiel, dann redet man über einen neuen Charakter, ne? Mentalität ist auf einmal da in Dortmund und dreckige Spiele gewinnen und
zu Recht.
Alles zu Recht. Holen in Frankfurt einen Punkt, das hätten sie vielleicht sonst nicht gemacht, nachdem sie hinten waren. Gewinnen auf einmal in Newcastle, wo wir sagen, Chapeau. Und dann reden sie natürlich wieder, jetzt kommen die Bayern, die sind raus, die haben wir weg, endlich können wir denen mal zeigen, bum, 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 wo ich dann denke, hey, halt den Ball flach, halt den Ball flach. Das ging mir schon wieder zu viel. Jetzt sind sie dran, wir wollen wieder mal auf dem Borsigplatz, waren ja nah dran letztes Jahr, haben es ja auch nicht geschafft. Haben ja auch versagt.
Und wenn du dann außen rumgefahren.
Und dann brauchst du ja, sind außen rumgefahren. Ich glaube, über Bochum, Gelsenkirchen, Duisburg, haben den Borsigplatz nicht gefunden. Und wenn du da, eigentlich müsstest du mal den Zettel nehmen und sagen, wie waren denn eigentlich die letzten Spiele gegen Bayern München in den letzten Jahren? Spätestens dann müsstest du ruhig werden und sagen, oh. Und du weißt,
zwei Unentschieden.
Genau. Glaube ich. 2 Unentschieden und sonst haben sie immer die Fresse voll gekriegt. Und wenn du weißt, wenn Bayern einmal eine Scheiße abgeliefert hat, da kommen wir ja noch zu mit Saarbrücken, weißt du, die hauen zurück. Das weißt du einfach. Bayern ist nie verunsichert. Ja, vielleicht mal ein bisschen, aber die haben auch diese Qualität und die sagen, jetzt zeigen wir es den allen. Das haben wir ganz oft erlebt. Und die reden da, als wenn sie die, weiß ich nicht, durch die Stadt schießen, ne? Und dann siehst du sowas. Und ich rede mich gerade in Rage, es tut mir leid, das ist eigentlich dein Job.
Bist du Dortmund-Fan?
Nein.
Nein.
Aber ich find's, aber eigentlich haben sie das genau geliefert, was du eben gesagt hast. Wir haben ja von vorher gewusst, dass das keine Spitzenmannschaft, eine ganz Top-Mannschaft ist. Und wenn du siehst, ja. Wolf, Özcan, Reyerson, das ist dann auch nicht.
Das sind halt Durchschnitts-Bundesliga-Spieler. Also, ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Die Frage ist doch, wenn wir den Kader von Borussia Dortmund nehmen, so wie er jetzt im Moment ist, wer wäre denn Stammspieler bei Bayern München? Wenn du einen von denen rausnimmst, wer wäre Stammspieler bei Bayern München? Außer Kobel. Kobel wäre für mich, ist für mich mit der beste Torhüter in der Bundesliga.
Hätte auch ein, zwei Mal gehalten, sonst hätten sie ja 6 Stück gekriegt.
Man muss gucken, was Neuer macht, aber im Moment, ich glaube auch dazu, der Torhüter der Zukunft bei Bayern oder den Torhüter, den sie im Moment auf 3 haben, Perisic oder wieder Pesic, wie der heißt. Genau, ich glaube einfach nochmal, dass Borussia Dortmund, alles das, was wir vor der Saison über Dortmund gesagt haben, ja, sie haben eine ordentliche Mannschaft, was wir die letzten Wochen gesagt haben, ja, sie haben ihre Spiele gewonnen, ja, alles gut. Kein besonders gutes Spiel immer gemacht, aber gewonnen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, Olli. Ich weiß ja, ob es der letzte Woche oder davor die Woche war, wo wir gesagt haben, was passiert denn, wenn sie mal schlecht spielen und sie verlieren ihre Spiele. Weil sie haben ja teilweise auch keine besonders guten Spiele gehabt, haben sie aber trotzdem gewonnen. 1-0, unentschieden auch mal gedreht und, aber keine guten Spiele gemacht. Jetzt war die große Chance da, ein angeschlagener Gegner, denn man darf nicht vergessen, Dortmund hat 17 Spiele lang jetzt in Folge nicht verloren. Also sie waren ungeschlagen. Mhm. Jetzt kommt ein Gegner, der Personalprobleme hatte mit Bayern München, der aus dem Pokal geflogen ist, der viel Häme abgekriegt hat, und du spielst zu Hause. Du hast eine große Chance, Bayern München in eine größere Krise reinzustürzen. Ja, weil das Personal auch nicht zu 100% alles da war. Dann kommst du auf den Platz und lieferst also so eine Leistung ab, wie es Borussia Dortmund getan hat, dann tut's mir natürlich auch, ja, für jeden leid, der andere Menschen beschimpft. Da muss ich sagen, viele Dortmunder auf meiner Seite, die haben halt keine Ahnung. die, klar, die sind Fans von ihrem Verein, das sollte man nicht so stehen. Alles gut, verstehe ich total, aber ich glaube, dass auch jetzt Borussia Dortmund gesehen hat, dass die Borussia da vorne dieses Jahr, sie haben da nichts zu suchen. Die Mannschaft ist einfach nicht gut genug, um ganz vorne mitzuspielen. Defensiv, das hat man gesehen in der einen oder anderen Situation. Ich möchte jetzt nicht auf Hummels rumkloppen, ich meine gegen Sané. Ja. Wenn ihr noch ganz andere ihr Laufduell. Aber die ganze Defensive, ob Schlotterbeck, der vor so einem Tor bei Upamecano noch lacht, ich weiß gar nicht, wie man in so einem Spiel dann bei einer Standardsituation nach 4 Minuten mit seinem Gegenspieler lachen kann. Ich weiß gar nicht, über was die sie unterhalten. Da muss ich einfach sagen, der eine oder andere hat irgendwas in der Besprechung entweder nicht zugehört oder falsch verstanden. Also das sollte sich Schlotterbeck wirklich mal ernsthafter Gedanken machen. Dann kommt so ein Süle rein in der zweiten Halbzeit, wo du dann denkst, naja gut, aber das ist, was man nicht vergessen darf, das ist unsere, ja, unsere Nation, das sind unsere 3 Nationalspieler, die die Abwehr bilden sollen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, du musst hoffen, dass keine Gegenspieler schnell sind, weil die bleiben ja stehen wie so ein Kartoffelsack.
Zum Glück haben wir ja noch Jonathan Tah, der gut spielt. Wir haben Robin Koch. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit, die gar nicht spielen
zu lassen. Ja, aber die sind auch nicht die schnellsten. Nee. Also da muss man auch wieder vorsichtig sein. Rüdiger, ja, ist auch noch da. Aber nochmal, das Spiel war für mich brutals enttäuschend von Dortmunder Seite. Und die Höhe des Sieges, es könnte hinterher ausgehen können, muss man sagen, zu Recht so hoch verloren. Und ein Freund von mir, der war im Stadion, der sagt, nach 7 Minuten war das Stadion leer. Das hat er noch nie erlebt. Ja gut, wenn die Mannschaft so eine Leistung abruft, dann ist doch klar, dass keiner im Stadion bleibt, sondern dass jeder schnellstmöglich nach Hause will. 4-0 zu verlieren zu Hause war Borussia Dortmund war eine große Enttäuschung. Und da muss man sagen, Hut ab Bayern München, aus so einer Woche zu kommen, in Dortmund zu spielen zu müssen, so souverän aufzutreten, Chapeau.
Aber ich finde, man kann ja noch ein bisschen tiefer in die Wunde rein. Das ist ja nicht nur die Truppe, die da jetzt am Samstag drauf war, aber wenn ich mir dann den Kader auch angucke, ich habe gestern mit meinem Sohn immer da gesessen, wir hatten vorher mal Lewandowski, wir hatten Aubameyang, wir hatten Dembélé, wir hatten Sancho, wir hatten Bellingham, wir hatten Haaland, die hatten immer diesen berühmten Unterschiedsspieler gehabt, der vorne auch geknipst hat, den haben sie auch nicht mehr. Und wenn ich Niklas Füllkrug sehe und Harry Kane sehe, dann sind das auch für mich 2 verschiedene Welten. Nichts gegen Niklas Füllkrug, aber auch Niklas Füllkrug ist auch kein Erling Haaland. Weißt du, was ich meine? Die hatten immer einen gehabt, wo du gesagt hast, wow, ey, der gewinnt dann auch diese Spiele. Den haben sie nicht mehr.
Also
Und auch nichts gegen Reus und Hummels und Co. Du hast ja selber gesagt, hier, und zwar mehrmals, solange die beiden Jungs spielen, Hut ab, die machen echt immer auch, liefern auch ordentlich ab, aber es reicht dann nicht mehr mit solchen, holst du keinen Titel, das waren deine Worte und das hat man auch wieder gesehen. Da flitzen also, dir um die Ohren, ne? Und sie haben nicht mehr diesen Unterschiedsspieler und deswegen wird es schwierig.
Nein. Also man muss auch natürlich noch gratulieren, ne? Marco Reus, 400. Bundesligaspiel für Borussia Dortmund. Alles toll, aber nochmal, die Zeiten sind halt für die großen Spiele ist halt vorbei. Ist auch nicht schlimm, das ist auch normal, dass man halt ab einem gewissen Alter dann auch nicht mehr alles mitbringt. Ne? Genauso wie Mats Hummels von der Schnelligkeit. Gut, war halt mal vor Jahren war das mal so. Alles gut, nochmal, es reicht halt für in der Bundesliga, aber es reicht halt dann auch nicht mehr für die ganz großen Spiele, bei Mats Hummels nicht und auch bei Marco Reus nicht. So, Marco wird sicherlich auch das ein oder andere Tor machen gegen Newcastle oder gegen sonst irgendeine Mannschaft. Mats Hummels wird auch immer wieder mal ein gutes Spiel machen, ja, aber auf Dauer gesehen, wenn du ganz oben mitspielen willst, wird's halt letztendlich von der Abwehrleistung und in der Offensive nicht mehr reichen. Füllkrug, ja, war der große Heilsbringer bei unserer Nationalmannschaft. Dann hat man Wunder gedacht, was da jetzt passiert. Das wird jetzt ja der neue Wunderstürmer. Auch da muss man ganz klar sagen, wenn du gegen Bayern München, gegen diese Abwehr spielen musst, gegen Kim oder Upamecano, und man sieht halt über 90 Minuten auch nichts von Füllkrug, dann ist es auch die große Qualitätsfrage. Aber wir haben halt nun mal keinen anderen, also brauchen wir ihn in der Nationalmannschaft. Er wird auch sicherlich bei den Spielen gegen die USA oder sonst irgendjemand wird er auch seine Tore machen. Ist ganz klar, aber ich bin halt gespannt, wenn es dann gegen die gegen die großen Mannschaften geht, ob dann ein Füllkrug dann auch so einfach die Tore macht. So, und nochmal, das, was Borussia Dortmund am Wochenende gemacht hat, war einfach, sie haben sich selbst gezeigt, dass die über eine Meisterschaft nicht reden müssen, sondern die müssen darüber reden, irgendwie uns, dass sie sich für die Champions League qualifizieren.
Aber die hätten ja tatsächlich, das hat man auch wieder gehört, Grimaldo waren sie wohl dran oder hätten sie haben können, der in Leverkusen für mich von den ganzen Supertransfers, für mich der absolute Supertransfer ist, der von Benfica kam. Boniface war wohl auch da im Angebot, wollten sie auch nicht haben. Dann haben sie doch, wie hieß der noch, von Ajax, Alvarez oder was, wie hieß der?
Ja.
Wo dann Terzic gesagt hat, nee, ich habe ja meinen Emre Can. Also die, ja, auch der Verein, nicht nur, ich will da nicht immer nur auf die Spieler draufhauen, auch der Verein hat, glaube ich, auch vor der Saison Fehler gemacht.
Na, man redet ja nur von Bayern München, welche Fehler die gemacht haben, genau, ne, vor der Saison. Aber dass Borussia Dortmund auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat, den einen oder anderen Spieler jetzt hat, der dann mal im Gespräch war, der dann doch nicht kam. Da müssten wir ja auch mal drüber diskutieren, was für ein Fehler gemacht wurde, ne? Klasse Spieler nicht genommen. Man redet nur davon, Bayern München, ja, denn man hat verschlafen Innenverteidiger, man hat verschlafen, da was zu holen. Nee, klar ist der Kader von Bayern München jetzt nicht der breiteste, das ist ganz klar. Man hat aber ja am Wochenende auch gesehen, ne, mit Leimer und Goretzka hat man ja auch zwei Spieler noch im Kader, die mehrere Positionen spielen kann und können. Und die diese Position, die der, wie Thomas Tuchel ja will, die Holding 6, hat der Leimer am Wochenende in Perfektion für mich gespielt in Dortmund. Er hat alles abgeräumt vor der Abwehr und hat Goretzka das Spiel machen lassen.
Und so, das hat er übrigens auch geschafft, der Goretzka. Ja, trotz Beeinträchtigung mit seinem Gips.
Ganz klar. Ja. Und nochmal. Und da wird jetzt die nächste Frage aufkommen. Was passiert mit Kimmich? Hat Kimmich jetzt mal gesehen, wie eine Sechs gespielt wird? Oder macht Kimmich halt, gut, er ist ja noch ein Spiel gesperrt nächste Woche, aber man sieht ja jetzt schon am Mittwoch gegen Galatasaray, was wird Tuchel machen? Aber da kann natürlich Tuchel sagen, Goretzka oder Leime ausruhen für am Wochenende, klar. Man kann jetzt in Champions League den Sack zumachen. Aber auch da muss man klar die Frage dann für die Zukunft stellen. Kimmich, hoffentlich hast du alles gesehen. Denn das sind zwei Spieler auf dem Platz gewesen in Dortmund, die Bestnoten verdient haben und die mit einem souveränen 4-0 Dortmund deklassiert haben.
Wir kommen sofort zu Bayern auch ausführlich, aber eins habe ich noch. Wenn du jetzt knapp verlierst auf Augenhöhe und dann unglücklich verlierst und dann hast du Newcastle und Stuttgart, zwei Auswärtsspiele, zwei wichtige Spiele. Newcastle ist ja zu Hause. Aber du verlierst 0-4 und ich traue den Dortmund es nicht so zu, wie die Bayern, die sowas wegstecken und dann sagen, okay, jetzt okay, haben wir den nächsten weg. Was glaubst du, wie diese Woche für Dortmund laufen wird?
Nee, für Dortmund kommt ja jetzt Druck auf. Das ist doch klar. Man ist in der Meisterschaft 7 Punkte hinterm Tabellenführer schon.
Mhm.
Man hat jetzt die Chance in der Champions League, klar, einen großen Schritt zu machen. Das muss man ja sehen. Also
zumindest ist um Dritter zu sein dann, ne? Um Euroleague zu spielen, ne?
Naja, gut. In Dortmund denkt man nicht an den dritten Platz, sondern man denkt ja, man denkt an erster, zweiter Platz, dass man da in der Winterpause über den Winter übernachten kann.
Mhm.
Nochmal, man ist im Moment noch in der Newcastle, man ist Platz 4 geführt, aber der direkte Vergleich würde dann zählen. Wenn man aber jetzt am Wochenende schon verliert, am Wochenende, am Dienstag verlieren würde gegen Newcastle, da wird's ja ganz eng. Aus dem einfachen Grund, Paris, gehen wir mal davon aus, gegen Milan, wobei Milan zu Hause, lass das mal sein, dass Milan gewinnt auf einmal gegen Paris.
Ja.
Dann ist in die, dann ist, könnte Dortmund jetzt am Dienstag auf dem letzten Platz sein in der Champions League. Dann muss man noch nach Milan und spielt zu Hause gegen Paris. Mhm. Also der Druck wird ja für Dortmund jetzt halt enorm groß diese Woche. Und vor allem, dann fährt man Samstag nach Stuttgart zum Spitzenspiel. Und das muss man ja schon fast gewinnen in Dortmund, in Stuttgart.
Ja,
und das sind die Dinge, da bin ich gespannt, wie diese Mannschaft mit diesem Druck umgeht. Gut, sie haben es in Newcastle gezeigt, dass sie mit Druck umgehen können. Aber das ist eine Woche, hat man ja gesagt, Woche der Wahrheit, Bayern, Newcastle, Stuttgart.
Und nicht zu vergessen, vor Newcastle hatten sie ja auch keine Schlappe, die hatten ja nichts verloren, die waren ja immer, ne, alles gut. Jetzt haben sie ja mal richtig den Arsch voll gekriegt, ne?
Ja.
Bin gespannt, wie die das wegpacken.
Ja, nochmal, diese Woche ist die Woche der Wahrheit, das kann man in Dortmund sagen. Die hat schlecht begonnen jetzt für Dortmund, Meisterschaft, ciao. So. Und jetzt geht's um die Champions League und auch um die Qualifikation nächstes Jahr. Gut, wenn man in Stuttgart verlieren würde, wäre es nicht automatisch, dass man keine Champions League Plätze erreichen kann. Aber das wäre schon ein herber Rückschlag für die weitere Saison, weil der Druck nochmal. Und eins darf man doch nicht vergessen, Olli. Borussia Dortmund hat noch keine Spitzenmannschaft gehabt bis jetzt. Das war das erste Spitzenspiel von den ersten fünf, die oben stehen. Das war das erste Spiel gegen Bayern München. Man hat nur gegen Mannschaften gespielt, ab Platz 8, 7 und 6, glaube ich, was im Moment da hinten rumgurkt. Und jetzt kommen die Spitzenspiele erst noch. Man spielt ja auch noch gegen Leverkusen.
Ja.
Man spielt auch noch gegen Leipzig. So, jetzt hat man das erste Spitzenspiel von den ersten fünf schon mal verloren. Klar und deutlich verloren. So, jetzt haben wir das nächste. Jetzt können wir halt sagen, Spitzenspiel, ja. Von der Tabelle her ist es ein Spitzenspiel. Und jetzt gucken wir mal, was dann die nächsten Wochen bringen, weil jetzt hat man Dortmund auch mal ein bisschen die Augen geöffnet, dass sie vielleicht doch keine so große Spitzenmannschaft sind. Und man hat sich vielleicht auch ein bisschen von dem blenden lassen, was die letzten 17 Spiele, weil man sie nicht verloren hat. Die Frage ist, gegen wen hat man nicht verloren? In der Bundesliga waren keine Spitzenmannschaft dabei, bis auf Borussia Dortmund jetzt.
Richtig. Und haben 7 Gegentore in 2 Spielen kassiert. 3 in Frankfurt, 4 gegen Bayern.
Mhm, genau.
So, warten wir ab. Wir werden das beobachten und besprechen und kommen zum FC Bayern. Eigentlich habe ich mich ja gefreut, mit dir ausgiebig über das Pokal auszureden, aber da kommt so ein 4-0 in Dortmund. Ist das irgendwie zu erklären? Ist das Inkonstanz? Hast du mal so ein Spiel gehabt? Bleiben wir mal bei Saarbrücken, wo du hingefahren bist, so saß du im Bus, ach ja, das gewinnen wir sowieso, dass man so ein Spiel auch auf leichte Schultern nimmt, dass du irgendwie auch gar nicht so richtig reinkommst, dass man merkt, irgendwie komisch heute, eigentlich gewinnen wir das doch 4-0. Weißt du, was ich meine? Und dann guckst du, oh, wir haben verloren, wir sind raus.
Also, ich habe ja da eine andere Meinung dazu, wie viele andere, dass du nach Saarbrücken fährst und schonst einen Harry Kane, einen Coman, wie auch immer, völlig normal. Also da gibt's für mich auch keine zwei Diskussionen oder weitere Diskussionen. Es macht jede Mannschaft. Du musst nach Saarbrücken fahren. Saarbrücken ist ja auch in der dritten Liga, ist keine Mannschaft, die alles in Grund und Boden gespielt hat, zuvor und auch jetzt danach nicht. Hat man ja auch nur unentschieden gespielt in der dritten Liga, klar, auch dem geschuldet von dem Mittwoch, klar, aber wenn wir doch ehrlich sind, wenn Bayern das 2-0 macht, dann kriegt Saarbrücken 5 Stück. So, jetzt fällt das nicht, Saarbrücken steht nur defensiv, macht das toll, steht außer Frage, sie haben toll verteidigt, dann machen sie den Konter ganz zum Schluss, Bayern fliegt raus. Ja, okay, sollte nicht sein, darf aber passieren, kann passieren, weil es anderen Mannschaften auch schon passiert, dass sie gegen einen Viertligisten oder einen Drittligisten ausgeschieden sind. So, man kann immer drüber diskutieren, ja, Pause, 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 doch, ja, Thomas Tuchel hat es genau richtig gemacht, weil er wusste, dass am Wochenende ein schweres Spiel ansteht gegen Borussia Dortmund. Also ist es auch legitim, den einen oder anderen Spieler rauszulassen in diesem Spiel. Weil Bayern München muss trotz allem, ob ein Kane spielt, ob ein Sané spielt oder nicht, oder Coman, muss die Qualität haben, einen Drittligisten wegzuputzen. So, jetzt können wir drüber diskutieren. Kretzig, der dann eingewechselt wurde oder gespielt hat von Anfang an. Ja, er hat in der Vorbereitung ein tolles Tor geschossen. Da hat man auch gedacht, es wird der Überflieger, aber auch da hat man dann wenigstens meistens Erkenntnisse, dass vielleicht dieser Spieler doch nicht so ein großes Übertalent ist, wie man es vielleicht gedacht hat. So, dann fährt man aber als Borussia, als Bayern München nach Dortmund. Weiß, was da auf dem Spiel steht mit dem einen oder anderen Verletzten. Und putzt dann mal schnell Borussia Dortmund 4-0 weg. Also das war ein Wegputzen. So, und nochmal, das Spiel unter der Woche, das musst du abhaken, da kriegst du ja nichts mehr für. Es ist passiert, sollte nicht, darf und kann aber passieren. Aber was dann der FC Bayern in Dortmund gezeigt hat, muss man sagen, ich weiß nicht, ob das viele andere Mannschaften in der Form so hingekriegt hätten, wenn sie drei Tage zuvor in einem Pokal beim Drittligisten ausscheiden. Ich glaube, das hätten nicht viele Mannschaften geschafft.
Klar, normalerweise denkst du, die gewinnen in Saarbrücken 3-4-0. Das war dann eben enger, wie du sagst. Und wenn der letzte Ball aufs Tor geht und der geht noch rein, in der Verlängerung hätten sie auch nochmal 2-3 gemacht, definitiv.
Olli, man darf, Entschuldigung, ich muss dir nochmal kurz, man darf ja auch die letzte Szene, die zu dem Tor geführt hat, die darf man nicht vergessen. Das war ein Handspiel von Saarbrücker Spieler. Der sie da reinfallen lässt, wo Coman draufknallt. Oder Musiala, der den Ball abgeblockt hat. Das war ja ein Handspiel. Aber es gibt ja kein Videobeweis beim
Pokal
bis erst ab dem Viertelfinale. Genau. So. Und wenn es einen Videobeweis gegeben hätte, hätte man das Tor zurückgenommen, hätte es einen Elfmeter gegeben für Bayern München in der 94. Minute. So. Abgehakt nochmal. Man muss sagen, das, was Bayern dann anschließend gezeigt hat, mit dem Druck, was man hatte, wenn das schiefgegangen wäre gegen Dortmund, dann ist wahrscheinlich richtig gebrannt in München. Aber so sehr, sehr souverän, muss ich sagen, was Bayern München veranstaltet hat.
Gibt wenig zu meckern. Im Gegenteil, ich finde eben, man sieht, wenn man Spieler auf Position stellt, die sie beherrschen und auch frei spielen können, wie gut sie sind. Das ist für mich Goretzka. Lange nicht mehr so gut gesehen und er kann das. Der gute alte Peter Neururer hat vor zig Jahren schon gesagt, das ist ein Weltklasse-Spieler und er zeigt es auch, aber manchmal ist er gehemmt und da hast du ja immer auch die These und da bin ich auch bei dir. Neben Kimmich sieht er halt nicht so gut aus. Das hat am Wochenende wunderbar funktioniert und er kann echt kicken. Dieser Pass zum 2-0 auf Sané, ne?
Überragend. Wie er einfach, den hättest du ausspielen können.
Meinst du?
Ja, also da hat ja Hummels auch vieles verkehrt gemacht.
Ja, aber der war genau, wie sagt man so schön, wohltemperiert, genau. Also mit dem Lauf, läuft er ein paar Meter und spielt den genau so. Und Sané ist natürlich da, hat, glaube ich, 900 Meter Weltrekord aufgestellt.
Also,
aber das war trotzdem, das war schon feine Klinge.
Ja, da muss man doch, das ist doch das, was wir auch öfters mal sagen oder oft gesagt haben, ne? Oder ich habe es hauptsächlich gesagt, da hat man mich ja immer wieder belächelt. Kimmich unangefochten, unantastbar und. Ja, man sollte sich das halt mal überlegen, ne? In Zukunft vorbei. Man hat gesehen, der Eckball zum 1-0, so einen Eckball habe ich von Kimmich seit Monaten nicht gesehen. Was Goretzka und Leimer auf der 6 gemacht haben, außergewöhnlich. Ich habe es immer gesagt, neben Kimmich kann nur jeder schlecht aussehen. Das bewahrheitet sich. Jetzt haben zwei gespielt, die wussten genau, welche Aufgabe jeder einzelne von denen hat. Leimer war klar vor der Abwehr etabliert. Das hat er Weltklasse gemacht, hat jedes Loch gestopft. Goretzka defensiv wie offensiv, fußballerisch sowieso für mich einer der Besten, den wir auf dieser Position haben. Aber Mittwoch darf der andere wieder spielen, Kimmich. Samstag noch nicht gegen Heidenheim. Und dann kommt die Länderspielpause und da muss man gucken, was Thomas Tuchel macht mit Kimmich. Nochmal, am vergangenen Wochenende hat man gesehen, dass es ohne Kimmich vielleicht nicht so schlecht ist.
Jetzt hat ihn keiner vermisst, ne? Müssen wir noch was zu Harry Kane sagen? Das ist auch...
Spricht doch für sich alles.
Ne, braucht man, glaube ich, gar nichts zu sagen. Aber ist er nicht einer, der vorne drin steht und wartet, bis man am Ball kommt und dann netzt den einen, der arbeitet mit, der macht mit, der legt vor. Also
brutal wertvoll für so eine Mannschaft. Wahnsinn. Also einfach nur Wahnsinn.
So wie früher Mario Basler, finde ich.
Ja, ich war auch der Wahnsinn. Das
du warst auch wahnsinnig.
Genau. Ich war völlig wahnsinnig.
Ja, Bayern groovt sich ein nach dem 8-0, lass mal den Pokal jetzt mal weg, nach dem 8-0 gegen Darmstadt, nach dem 4-0 gegen Dortmund, kommt jetzt Galla eben kurz in die Allianz Arena, dann kommt Heidenheim, da können sie auch wieder was eigentlich souverän alles abliefern, ne?
Ja, die werden am Mittwoch, denke ich mal, gegen Galatasaray die Champions League klar machen.
Ja.
Den ersten Platz klar machen, so. Heidenheim, Wochenende. Soll dies auch nicht das größere Problem werden. Heidenheim auswärts wissen wir, außer in Dortmund haben sie ordentlich geholt oder einen Punkt geholt. Ja, ich würde sagen, Bayern kommt so langsam ins Laufen. Sollte man noch über Tuchel reden? Nee, finde.
Ja, er hat deinen Namen vergessen, hat immer nur über Hamann und Matthäus geredet, hat dich vergessen.
Na, ich habe ihn ja nicht kritisiert.
Hast du auch nicht.
Ich mag Lothar total, ich mag auch Didi. Ich finde es auch, ja, man muss auch mal am Trainer zugestehen, dass er so eine Reaktion zeigt, jetzt zu sagen, wer dünnhäutig und Tuchel hat sich schlecht verkauft. Also das sehe ich nicht so. Ich finde auch, ein Trainer darf sich mal wehren, wenn er über Wochen immer wieder kritisiert wird. Ich meine, Didi hat ihn ja schon sehr, sehr lange und sehr oft kritisiert und nicht gerade so ein bisschen kritisiert, sondern auch schon teilweise sehr hart kritisiert. Ich habe mir das aber gedacht, dass, wenn das so ausgeht, das Spiel, dass Tuchel irgendeine Reaktion zeigen würde oder wird gegen Lothar und gegen Didi. Ja, das muss man nochmal auch mal dem Trainer zugestehen, dass er auch mal so aus der Haut fährt. Er muss ihn nicht immer alles gefallen lassen und die besten Argumente waren 4-0 Gewinn. Damit hat Tuchel alles auf seiner Seite und deswegen, man soll es abhaken. Ich finde, die Reaktion der Mannschaft und von Tuchel muss man auch mal so stehen lassen und nicht so dünnhäutig jetzt sein und als Sky oder wie auch immer auch Sebastian Hellmann sollen sie halt auch mal Gedanken machen, warum darf ein Trainer, also die Journalisten dürfen immer alle kritisieren und dann kommt mal ein Trainer, der mal ein bisschen lauter wird den Journalisten gegenüber. Vielleicht sind ja die Journalisten auch teilweise ein bisschen dünnhäutig und wir Experten dürfen uns auch nicht immer alles erlauben. Wir dürfen Kritik äußern, aber müssen natürlich auch damit rechnen, dass wir mal auf die Fresse kriegen. Das kriegen wir auch teilweise. Manchmal auch oder meistens auch oder oft auch zu Recht. Aber warum darf sich dann ein Trainer nicht mal wehren? Und ich finde, die Reaktion von Thomas Tuchel ist total menschlich und ich habe sie total verstanden.
Haken wir alles ab, würde ich sagen. Wir sind durch. Gibt es noch etwas, was du besprechen willst?
Nein, freue mich auf...
Wieder eine Doppelpass. Fußballwoche, ne? Du bist wieder...
Ja, freue mich wieder auf den Fan-Talk am Mittwoch.
Mittwoch bist du da.
Bin in Bayern, genau. Werde am Dienstag schön auf der Couch liegen, werde mir Dortmund zu Gemüte führen. Werde dann zwei Tage unterwegs sein.
Belgrad spielt gegen Leipzig. Das sollte auch irgendwie hin, um Punkt wollen sie auf jeden Fall holen. Dann haben wir noch das Bonusspiel für Union Berlin. Die dürfen mal eben kurz zur Ablenkung nach Neapel. Und was haben wir noch? Bayern gegen Galatasaray. Habe ich was vergessen?
Genau. Ne?
Und du bist auf dem Sofa Mittwoch beim Fan-Talk.
Fan-Talk, dann muss ich weiter nach Köln, bin ich zwei Tage in Köln, habe ich ein bisschen was zu tun. Und da werde ich am Samstagabend ganz gemütlich auf der Couch liegen oder mit meinen Kumpels Der eine oder andere ist der Dortmund-Fan auch dabei.
Stuttgart-Dortmund.
Werd mir das Spiel angucken, ganz genau.
Wie immer, guckt Fußball, spielt Fußball, Leute draußen. Wir gucken natürlich auch, was Türkgücü Osnabrück macht, ob sie diese Wochenende ohne Spiel überstanden haben. Was wird der Trainer machen? Wird er das Training anziehen, damit immer wieder... Das werden wir alles verfolgen bei
Basler. Wir können ja nicht trainieren, es regnet ja immer noch, der Platz ist ja gesperrt und so.
Ja.
Wir sollten ja irgendwann mal einen neuen Platz kriegen, aber es könnte in Osnabrück ein paar Jahre länger dauern.
Das dauert halt ein bisschen. Der VfL übrigens auch auf dem Abstiegsplatz. Osnabrück wird nächste Woche Thema sein, nicht mehr diese Woche. Wir haben alles besprochen. Wir bedanken uns. Danke dir, Mario, für das schöne Stündchen. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Bleibt gesund.
Mit dir auch.
Genau, ihr da draußen bleibt auch alle gesund. Wie gesagt, Fußballwoche. Guckt Fußball, spielt Fußball. Meldet euch auf unseren Insta-Channel. Und dann bis nächste Woche. Alles Gute.
Bis nächste Woche.
Servus.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.